SWR Kultur Hörbuch.
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 2. Ich lief durch den Wald. Die Kiefern standen im letzten Licht. Immer wieder blieb ich stehen, legte den Kopf in den Nacken und blickte zu den Ästen, die in rostiger Färbung den Himmel zerschnitten. Ich orientierte mich an meinen vor Ewigkeiten gemachten Markierungen, mit einem Messer in die Rinde geritzte Kreuze. Das Harz hatte mir die Finger verklebt. Noch Tage danach hatte der Geruch an meiner Haut gehaftet. Ich erreichte die Lichtung, eine fast kreisrunde Fläche. Am Boden wuchsen von der Sonne ausgeblichene Gräser. Langsam ging ich auf die Mitte zu, wo ich aus Ästen eine Hütte gebaut hatte. Es war mein erstes Versteck im Wald gewesen. Weit genug von Edith entfernt, dass ich mir einreden konnte, es gäbe sie nicht. In gebückter Haltung trat ich durch die Öffnung. Ich sah, dass die Holzkiste, die ich hier versteckt hatte, verschoben war. Daneben war aus Moos ein Lager gebaut worden. Auch roch es anders. Jemand war hier gewesen. Ich öffnete die Kiste. Nichts fehlte. Von den Zigaretten nahm ich mir eine und zündete sie an. Als ich mich umdrehte, stand vor dem Eingang ein Kind. Wir schauten uns an. Es trug ein T-Shirt, das ihm bis über die Knie reichte. Die Füße steckten in zu großen Turnschuhen, schmutzverkrustet. Doch am auffälligsten waren die Haare. Rot, wie angezündet. Aus der Gegend hatte niemand eine solche Haarfarbe. Ich trat aus der Hütte, das Kind wich zurück. »Was machst du hier?«, fragte ich. Die Hand mit der brennenden Zigarette ließ ich sinken. Ohne etwas zu erwidern, ging das Kind an mir vorbei, setzte sich auf das Moosbett und schlang die Arme um die Knie. Ich hockte mich vor die Hütte. »Du kannst hier nicht bleiben«, sagte ich. Das Kind wandte den Kopf ab und wischte sich verstohlen über die Augen. Ich trat vom Eingang weg, es erhob sich und kam heraus. Unschlüssig schaute es sich um und nestelte am Saum seines T-Shirts. Ich zog an meiner Zigarette. Der Rauch war kaum zu sehen. Mit gestrafften Schultern ging das Kind zum Rand der Lichtung. Dort drehte es sich um und nickte. Erst als es zwischen den Bäumen verschwand, verstand ich, dass das Nicken nicht mir galt. Das Kind hatte sich von der Lichtung verabschiedet, so wie auch ich es jedes Mal tat. »Komm zurück«, sagte ich mit erhobener Stimme. Nichts regte sich. Ich rief erneut. Die Kiefern knackten im Wind. Unruhig trat ich von einem auf den anderen Fuß. Ich wollte ein drittes Mal rufen. Da tauchte das Kind wieder zwischen den Bäumen auf. Wartend schaute es mich an. Ich drückte die Zigarette aus und schob den Stummel in die Tasche meines Regenmantels. »Willst du mit mir kommen?«, fragte ich. Das Kind warf einen Blick zurück in den Wald. Die Dunkelheit stand bereits hinter den Bäumen. Über uns verlor der Himmel seine Farbe. »Ich wohne in einem Haus, nicht weit von hier. Dort ist es sicher.« Das Kind lehnte sich an die Kiefer, neben der es stand. Ich streckte meine Hand aus. Zu meiner Überraschung trat es zwischen den Bäumen hervor. »Versprochen?«, fragte es. Ich nickte. Das Kind griff meine Hand. »In diese Richtung. Es ist nicht weit von hier.« Während wir zum Haus liefen, ließ das Kind meine Hand kein einziges Mal los. Hätte sich uns jemand in den Weg gestellt, ich hätte ihn niedergeschlagen, ohne lange darüber nachzudenken. »Jetzt hast du den Verstand verloren«, sagte Edith. Sie stand im Türrahmen und trug ihren schwarzen Kaninchenfellmantel. Das fettige Haar fiel ihr ins Gesicht. Ihre Augenringe waren dunkelviolett, wie Blutergüsse. Seit Wochen war sie nicht vom Sofa aufgestanden. »Wo kommt es her?«, fragte sie und musterte das Kind, das sich auf den Küchentisch gesetzt hatte. »Ich habe es im Wald gefunden.« »Wie kann das sein?« Ich zuckte mit den Schultern. Edith stellte sich neben mich. Niemand von den anderen hat solche Haare, sagte sie. Von hier kann es nicht sein. Wie hast du es in diese Gegend geschafft? Fragte sie das Kind. Da sie keine Antwort erhielt, drehte sie sich wieder zu mir. Kann es sprechen? Ich nickte. Was hast du jetzt vor? Fragte sie. Es muss etwas essen. Und dann? Was meinst du? Wann bringst du es zurück? Zurück wohin? In den Wald. Eine Pause entstand. Ich habe ihm versprochen, dass es bei uns bleiben kann, sagte ich. Du hast was? Ich habe ihm versprochen, du hast wirklich den Verstand verloren. Jeder andere hätte dasselbe getan. Edith verzog spöttisch den Mund. Das glaubst du doch nicht wirklich. Sie drehte sich zum Kind und fragte es nach seinem Namen. Wieder erhielt sie keine Antwort. Und du bist dir sicher, dass es sprechen kann? Vorhin im Wald. Maces, sagte das Kind und zeigte auf sich. Edith schüttelte den Kopf. Klingt ausgedacht. Ich werde Skalde genannt, sagte ich. Auffordernd schaute ich zu Edith. Sie räusperte sich und nannte ihren eigenen Namen. Skalde? Edith, wiederholte Maces. Wir nickten. Das Licht über unseren Köpfen flackerte. Ich schaute zum Fenster. Die Dunkelheit hatte den Garten verschluckt. In der Scheibe spiegelte sich die Küche. Edith und ich. Schulter an Schulter, das Kind abgeschirmt durch unsere Körper. Wir standen aufrecht, als fürchteten wir uns nicht. Inzwischen frage ich mich, ob in diesem Moment bereits alles entschieden war. Hätte ich nicht wissen müssen, welchen Verlauf diese Sache nehmen würde? Ich schüttelte den Kopf, nahm aus der Speisekammer eine Konserve Kondensmilch, öffnete sie und goss Maces die Hälfte in ein Glas. »Das kannst du trinken«, sagte ich und reichte es ihr. Maces führte es zum Mund und nahm einen Schluck. Sie wollte Edith etwas abgeben, doch die beachtete sie nicht. »Ich werde sicher nicht noch einmal ein Kind großziehen, allen Widerständen zum Trotz«, sagte sie. »Sprichst du von mir?« Edith nickte. Ich lachte. »Willst du wirklich behaupten, du hast mich großgezogen?« Edith machte einen Schritt zurück. Sie hatte den gewohnten Abstand zwischen uns wiederhergestellt. Ich wartete darauf, dass sie etwas erwiderte. Stattdessen drehte sie sich um, ging aus der Küche und ließ die Tür hinter sich zufallen. Die darauffolgende Stille konnte ich physisch spüren. Sie legte sich auf meine Schultern und den Nacken und verspannte mir die Muskeln. Von dort zog der Schmerz bis in meine Ohren. Ich fuhr zusammen, als eine Fliege durch das gekippte Fenster flog und zu summen begann. Sie stieß mehrmals von innen gegen das Glas, taumelte und stürzte. Ihr schwarzer Körper zuckte. Dann war es still. »Du wirst dich daran gewöhnen, Maces«, sagte ich und wusste selbst nicht, wie ich das meinte. Das Kind nickte und trank einen weiteren Schluck Kondensmilch. Ich stand auf und machte das Fenster zu. Draußen war die Dunkelheit inzwischen absolut. Ich lehnte die Stirn gegen das Glas und schloss die Augen. Während ich abwusch, schlief das Kind auf der Tischplatte ein, den Kopf schützend in den Armen vergraben. »Komm, ich bringe dich ins Bett«, sagte ich und trocknete meine Hände am Geschirrtuch ab. Ich weiß noch, dass ich mich wunderte, wie selbstverständlich mir dieser Satz über die Lippen ging, als wäre es nicht das erste Mal, dass ich so etwas sagte. Ich hob Maces vom Tisch und trug sie nach oben auf den Dachboden. Dort zog ich ihr die Turnschuhe aus und legte sie auf die Matratze, wo sie sofort wieder einschlief. Ich selbst lag noch lange Zeit wach. Immer wieder drehte ich den Kopf und musterte das Kind, um mich zu vergewissern, dass ich mir nicht alles bloß ausgedacht hatte. In den frühen Morgenstunden schreckte ich hoch. Mir war, als hätte ich nicht geschlafen. Jeder Muskel meines Körpers schmerzte. Ich streckte mich, doch es half nicht viel, ich fand nicht zurück in den Schlaf. Also stand ich auf, setzte mich in das Giebelfenster und starrte hinaus. Draußen hatte sich nichts verändert. Vielleicht habe ich schon vor langer Zeit das Gleichgewicht verloren. In der ersten Etage neben dem Treppenabsatz richtete ich dem Kind ein Zimmer ein. Edith hatte dort immerzu Dinge abgelegt, vorwiegend benutztes Geschirr. Körbeweise brachte ich die mit Goldrand verzierten Teller und Tassen zurück in die Küche. Ein schmales Schlafsofa mit blauem Überzug war das einzige Möbelstück, das im Zimmer stand. Aus dem Flur holte ich eine Kommode. Ans Fenster schob ich einen drehbaren Bürostuhl, der zuvor unbenutzt im Keller gestanden hatte. »So«, sagte ich zu dem Kind, »hier kannst du bleiben.« Es ging zum Fenster und blickte hinaus. Ich stellte mich dahinter. Zu sehen waren der Garten und der Wald. Ich konnte nichts Auffälliges entdecken, doch Maces löste nicht ihren Blick. Erst als ich sie vorsichtig an der Schulter berührte, drehte sie sich wieder zu mir um. »Das ist ein gutes Zimmer«, sagte sie. Ich zeigte Maces auch den Rest des Hauses. Wir gingen alle Räume ab. Manchmal berührte sie die Wände, als wollte sie fühlen, was unter der Tapete lag. »Wohnst du hier schon immer?«, fragte sie mich und schob ihre Hand in meine. »Schon immer«, antwortete ich. »Das gefällt mir, nie den Ort gewechselt zu haben«, sagte sie. Darauf wusste ich nichts zu erwidern. Am Abend fragte ich das Kind, ob es ein Bad nehmen wolle. Ich zeigte ihm das Badezimmer und es war einverstanden. Ich erhitzte Wasser und füllte die Wanne bis zum Rand. Es war so heiß, dass das Fenster beschlug. Ich half Maces aus den Kleidern und sie stieg hinein. Vom Fensterbrett reichte ich ihr den Tiegel mit Seife, die ich aus Asche und dem Fett des Kaninchenfleisches herstellte. Mit ihr wusch sich Maces die Arme und Beine und löste die Schmutzschicht von ihrer Haut. »Die Haare auch?«, fragte ich. Maces nickte. Ich nahm den Porzellanbecher vom Waschbecken, füllte ihn, wies sie an, den Kopf zurückzulehnen und goss ihn über ihr aus. Dann nahm ich etwas von der Seife und rieb ihre Haare damit ein. Ich sagte ihr, dass sie die Augen geschlossen halten solle, während ich den Becher erneut füllte und ihr die Seife wieder ausspülte. Überrascht hielt ich in der Bewegung inne. Ich erinnerte mich, dass mir Edith früher die Haare genauso gewaschen hatte. Intuitiv hatte ich ihre Handgriffe übernommen. Es schmerzte mich, dass ich die friedlichen Momente, die wir auch miteinander gehabt hatten, fast vergessen hätte. Fragend schaute mich Maces an. »Mach die Augen wieder zu, ich bin noch nicht ganz fertig«, sagte ich schnell und spülte ihr die restliche Seife aus den Haaren. Nach dem Bad wickelte ich Maces in ein Handtuch und trug sie in ihr Zimmer. Ich kippte ein Fenster an. Von draußen waren Insekten zu hören. Ein Falter schlug gegen das Glas. »Schlaf jetzt«, sagte ich zu Maces und deckte sie zu. Als ich den Raum verlassen wollte, streckte sie die Hand nach mir aus. »Bleibst du?«, fragte sie. Ohne zu zögern kam ich ihrer Bitte nach. Ich weiß noch, dass ich in diesem Moment dachte, nun also ein Kind. Ich stellte meine Entscheidung nicht in Frage, auch dachte ich nicht an die Konsequenzen, die mein Handeln nach sich ziehen würde. Alles, worauf ich mich konzentrierte, war die Situation, in der ich mich in diesem Moment befand. Neben dem Kind zu wachen und seine Hand zu halten, als hätte ich nie etwas anderes getan. Das Innere ist aufgewühlt, als hätte sich eine Hand in mich gegraben und meinen Blick verschoben. Ich stehe still und es fühlt sich verlernt an nach all den Jahren. Wie eine Wahnsinnige lief ich am nächsten Tag durch das Haus und schaffte Ordnung. An manchen Stellen lag der Staub so dick, dass ich mit der Hand hineingreifen konnte. Ich ging in die Räume, die ich lange nicht mehr betreten hatte, und versuchte, sie wieder zugänglich zu machen. Maces folgte mir und schaute dabei zu, wie ich Kleidung einsammelte und wusch, Ediths Bücher stapelte, die Fenster putzte, die Böden wischte und die Leinentücher von den Möbeln nahm. Plötzlich gewann das Haus wieder an Kontur. Auch meine Bewegungen waren präziser. Edith ließ meinen Versuch unkommentiert. Unsere Tage bekamen eine klare Struktur. Morgens weckte ich Maces und wir aßen zusammen eine dünne Suppe. Am Vormittag war die Hitze draußen noch auszuhalten und wir verbrachten die Zeit im Garten. Maces spielte im hohen Gras, während ich das Kartoffelfeld wässerte, Unkraut jätete oder den Boden düngte. Ich hielt dabei oft inne, um mich zu vergewissern, dass Maces noch da war. Sah ich sie einmal nicht, rief ich sofort ihren Namen. Schon damals lebte ich in der ständigen Angst, ihr könnte etwas zustoßen. Immer wieder unterbrach Maces ihr Spiel, kam zu mir gerannt und verlangte, dass ich die Hand ausstreckte und die Augen schloss. Wenn ich sie wieder öffnete, hatte sie mir etwas hineingelegt. Einen Stein, den sie gefunden hatte, oder einen kleinen Strauß aus blühenden Gräsern. All diese Dinge nahm ich mit auf den Dachboden und bewahrte sie dort in einem Pappkarton auf, den ich unter dem Sofa gefunden hatte. Nichts davon durfte verloren gehen. Damit Maces keinen Sonnenbrand bekam, errichtete ich aus Stangen und Laken aufwendige Konstrukte, die Schattenflächen im Garten vergrößerten. Trotzdem war ihre Haut in den ersten Wochen oft gerötet. Nachts klagte sie über Schmerzen. Ich konnte nichts weiter tun, als ihr kalte Umschläge zu machen und an ihrem Bett zu sitzen. Nach einer Weile begann sich Maces Haut an die Sonne zu gewöhnen und eine große Last fiel von mir ab. Beim Aufräumen hatte ich eine Kiste mit den Bauklötzen wiedergefunden, mit denen ich früher gespielt hatte. Rechteckige Quader aus Holz, farbig lackiert. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie ich Mauern gebaut hatte, in der Hoffnung, dass Edith sie nicht übersteigen könnte. Aber ihr war es gelungen, sie mit einem einzigen Fußtritt zum Einsturz zu bringen. Ich trug Maces die Bauklötze in den Garten und sie beschäftigte sich eine Zeit lang mit nichts anderem mehr. Statt sie zum Bauen zu benutzen, wie ich es ihr gezeigt hatte, verbrachte sie Stunden damit, sie zu sortieren. Ich kam nie hinter ihr Ordnungssystem. Gegen die Sonne band ich ihr große Stofftücher auf den Kopf. Selbst die dunkelblauen verdeckten die Farbe ihrer Haare nicht. Das Rot schimmerte immer hindurch. Wenn ich Wäsche wusch, wollte Maces dabei sein. Sobald ich die silberne Blechwanne auf einen Tisch im Garten stellte und mit kochendem Wasser füllte, kam sie angestürzt wie ein junger Hund, überschlug sich fast und hängte sich an mein Bein. Damit auch sie ihre Arme in das Wasser tauchen konnte, stellte ich einen Schemel neben mich. Sie versuchte, meine Bewegungen nachzuahmen und half mir, alles auszuwringen und über die Leinen zu hängen, die ich zwischen den Pflaumen und dem Kirschbaum gespannt hatte. Ich mochte nichts lieber als den Geruch der Seifenlauge, der nach dem Waschen in der Luft hing. Maces ging es da nicht anders. Manchmal legte sie sich zwischen die Leinen und blieb dort, bis alles getrocknet war. Kurz bevor die Sonne am höchsten Punkt stand, gingen wir wieder ins Haus. Ich legte mich oft noch einmal hin und auch Maces döste. Meist nahm sie ihre Decke und machte es sich zwischen den Doggen bequem, die im Flur auf den kalten Steinfliesen lagen. Wenn sie dort schlief, sorgte ich mich nicht, denn die Hunde bewachten Maces, als wäre sie ihr Junges. Den Nachmittag verbrachten wir im Haus. Ich versuchte, Ordnung in den Räumen zu halten, wischte die Dielen, stapelte die Bücher und legte Kleider zusammen. Maces half mir oder setzte ihr Spiel, das sie mit den Bauklötzen im Garten begonnen hatte, drinnen fort. Manchmal stellte ich Edith ein Glas Wasser neben das Sofa. Sie bedankte sich nicht, doch wenn ich nach ein paar Stunden wieder in das Wohnzimmer kam, sah ich, dass sie davon getrunken hatte. Erst nachts hörte ich sie manchmal durch das Haus laufen, rastlos, wie in den Jahren zuvor. Am Abend kochte ich etwas aus den Vorräten, die wir noch besaßen, und aß mit Maces in der Küche. Meist schwiegen wir, doch ich mochte diese stille Stunde. Auch den Doggen schien es zu gefallen, denn sie kamen immer zu uns und schliefen friedlich unter dem Tisch, während wir aßen. Wenn es zu dämmern begann, gingen wir noch einmal in den Garten und ich wässerte das Kartoffelfeld und die Brombeerhecke, auch wenn ich mich nicht erinnern konnte, wann sie das letzte Mal Früchte getragen hatte. Der Geruch der nassen Erde erinnerte mich an die Zeit des Nebels, Manchmal stand ich im Garten, bis es dunkel war. Maces wich währenddessen nicht von meiner Seite. Die Kaninchen versorgten wir gemeinsam. Maces gab jedem Tier einen Namen, die ich mir aber nie merken konnte. Als ich das erste Mal nach ihrer Ankunft eines der Kaninchen schlachtete, stand Maces dabei. Ich zeigte ihr die einzelnen Schritte. Sie wich nicht zurück und beobachtete konzentriert jeden meiner Handgriffe. Sie hatte verstanden, dass wir auf das Fleisch der Tiere angewiesen waren. Nachdem sie ein paar Mal zugeschaut hatte, wusste sie bereits, wie es ging und bat mich, es selbst versuchen zu dürfen. Jeden Abend saß ich neben Maces Bett, bis sie eingeschlafen war, und sah dabei aus dem Fenster zu den Wipfeln der Kiefern, die ich trotz der Dunkelheit erkennen konnte. Mit dem Kind im Haus sind die Nächte heller geworden. Die Dunkelheit ist jetzt weich wie ein Mantel aus Pelz. Ich lege sie mir um die Schultern. Geduckt in der offenen Landschaft stehend, wärst du trotzdem nicht unsichtbar, denn sie haben hier gelernt, Abweichungen auch mit geschlossenen Augen zu bemerken. Ich verbot Maces, die Vordertür zu benutzen und erlaubte ihr nur, hinter dem Haus zu spielen, denn von der Straße konnte man nicht in den Garten blicken. Als sie mich fragte, warum, sagte ich: Dort ist es sicherer. Ich schlafe, als hätte mich jemand bewusstlos geschlagen. Die Dunkelheit zieht Kreise, dazwischen sinke ich hinab. Ich erinnere mich an keinen Traum aus diesen ersten Wochen. Es war, als versuchte mein Körper, sich ganz darauf zu konzentrieren, alle Kraftreserven aufzufüllen, um sich zu wappnen für das, was noch kommen sollte. Jeden Morgen wurde ich wach, noch bevor die Sonne im Zimmer stand. In den nächsten Stunden bewegte ich mich ziellos durch das Haus. Manchmal öffnete ich dabei die Zimmertür von Maces. Sie schlief immer friedlich, der Körper entspannt. Nur einmal lag sie seltsam zusammengekrümmt da und in ihrem Haar entdeckte ich vertrocknete Kiefernadeln, als wäre sie gerade noch durch den Wald gerannt. Als ich kurze Zeit später erneut in das Zimmer blickte, lag sie wie sonst und die Kiefernadeln waren verschwunden. Also glaubte ich, mir das Ganze nur eingebildet zu haben. In diesen ersten Wochen bekam ich Edith kaum zu Gesicht. Dass Maces bei uns im Haus lebte, schien sie nicht einmal zu bemerken. Wie zuvor schlief sie die meiste Zeit auf dem Sofa oder sie zog sich ins Badezimmer zurück, wo sie Stunden damit zubrachte, in der Wanne zu liegen. Einmal, als ich mit Maces im Garten saß, hatte ich jedoch das starke Gefühl, dass sie uns durch eines der Fenster beobachtete. Ich blickte zum Haus, doch alle Vorhänge waren geschlossen und nichts bestätigte meinen Verdacht. »Ist Edith je eine andere gewesen?«, fragte mich Maces einmal beim Abendbrot, während sie mit der Gabel eine Kartoffel zerdrückte. Ich sagte ihr, dass ich Edith seit langem so verhalte. Daraufhin wollte Maces von mir wissen, warum Edith nie mit uns esse. Ich erklärte ihr, dass Edith es vorziehe, auf Nahrung zu verzichten. »Aber wie kann sie so überleben?« Ich sagte, »nicht alles lässt sich logisch erklären.« Ich wollte nicht weiter über Edith sprechen. Ich habe den Geruch von Schießpulver geträumt. Zerlöchert hat man das Land zurückgelassen. In den Leerstellen wurde ich zu Fall gebracht. Die Hunde rissen mich aus dem Schlaf. Ihr Bellen klang heiser. Benommen schälte ich mich aus dem verschwitzten Laken, das ich als Decke benutzte, und stieg nach unten. Die Doggen standen kläffend im Flur. Ich versuchte, sie zu beruhigen, als ich bemerkte, dass die Haustür nur angelehnt war. Langsam ging ich zu ihr und legte eine Hand auf die Klinke. Durch den schmalen Spalt konnte ich ein Stück des Wegs sehen. Grell reflektierte er das Sonnenlicht. Ich schob die Tür auf und trat hinaus. Mitten auf dem Sandweg, der zur Straße führte, stand Maces. Das Sonnenlicht entflammte ihre Haare. Sie hatte sich vom Haus abgewandt, so dass ich ihr Gesicht nicht erkennen konnte. Ich packte sie und zerrte sie zurück ins Haus. »Was wolltest du im Vorgarten?« rief ich. Maces sagte nichts. Ängstlich schaute sie mich an. Erst jetzt bemerkte ich, dass sie eine Konserve an die Brust gedrückt hielt. Ich nahm sie ihr aus den Händen. »Hast du vergessen, dass du nicht im Vorgarten spielen darfst?«, fragte ich. »Jemand könnte dich sehen. Nur das Haus und der Garten sind sicher. Hast du verstanden?« Maces schien mich nicht gehört zu haben. Ihr Blick war auf die Konserve fixiert. »Die Dosen sind nicht zum Spielen da«, erklärte ich ihr. Maces nickte. »Besser, wir bleiben heute im Haus«, sagte ich und schob sie in die Küche. Ich schloss die Vorhänge, stellte die Konserve zurück in die Speisekammer und nahm ein Glas eingeweckter Mirabellen aus dem Regal. Als ich es öffnete, knackte es laut. Ich stellte das Glas vor Maces auf den Tisch. Mit beiden Händen griff sie danach. »Den Saft kannst du trinken«, erklärte ich ihr und reichte ihr eine Gabel für die Früchte. Maces setzte das Glas an den Mund und nahm einen Schluck. »Süß«, stellte sie fest. Ich überließ ihr das ganze Glas und aß selbst nur ein Stück Zwieback.